Und heute geht es gleich ins Thema hinein. Lass uns Platz nehmen. Geht gleich ins Thema hinein. Komm und du wirst sehen. Wenn Gott dir begegnet, wirst du die Herrlichkeit Gottes schauen. Du wirst merken, was für eine Horizonterweiterung du bekommst. Komm und du wirst sehen. Zuerst möchte ich dich herzlich einladen zu den regelmäßigen Veranstaltungen hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, du kannst befreit werden. Die meisten wissen gar nicht, dass sie frei werden können. Ganz einfach. Es gibt einen Trick und ich werde diesen Trick verraten, wie man frei wird von Süchten, frei von irgendwelchen negativen Gedanken, wie man Selbstkontrolle ausübt. Du kannst befreit werden. Es fängt alles im Kopf an. Alles im Kopf an. Also, wenn deine Festplatte erneuert wird, geistlich gesprochen, wie ein Computer, dann kannst du total erneuert werden. Also das ist das eine. Am Sonntag wird das Thema sein, Gott erfüllt, was er verspricht. Alles, was wir haben, wird zuerst angekündigt von Gott. Gott tut nicht ins Blaue hinein, sondern er sagt es und es geschieht. So die Geburt Jesu, die wurde Jahrhunderte, Jahrtausende vorher angekündigt und dann hat Gott ganz präzise gearbeitet. Da ist Abraham erwählt worden, dann ist Jakob erwählt worden, dann ist Juda erwählt worden. Eigentlich, die sollten gar nicht erwählt werden. Jakob war der Zweite. Juda war der schlimmste Bengel, also von den Söhnen Jakobs. Und trotzdem hat Gott mit denen Geschichte gemacht. Und dann der Stamm Levi, auch was ganz Besonderes. Gott hat mit den Leuten Geschichte gemacht. Und er hat immer wieder zielbewusst Stück für Stück vorgearbeitet. Komm, und du wirst sehen. Dann am Mittwoch, den 12. Dezember, werden wir einen Segnungs- und Salbungsgottesdienst haben. Das Thema wird sein, erlebe eine neue Dimension des Segens. Fängt auch im Kopf an. Eine neue Dimension des Segens. Du musst Gott verstehen, verinnerlichen, die Reise nach innen antreten. Und wenn du das machst, dann wirst du gewaltige Dinge erleben. Das, was ich heute jetzt sage und worüber ich heute predige und kurz auch anschneide oder streife, da ist der Nathanael dort in Kana, der sagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Was kann Gutes aus dem Gemeindezentrum kommen? Und. Oder von der freien Gemeinde oder was es auch immer ist. Manche Leute haben so ganz große Vorstellungen. Da muss ein großer Dom, große Kathedrale sein. Nein, Gott geht ganz merkwürdige Wege. Erlebe eine ganz neue Dimension des Segens. Verinnerliche. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um Dollar, es geht nicht um Macht, es geht nicht um Erfolg, sondern es geht um viel mehr bei Gott. Gott will, dass du ein erfülltes Leben auf allen Ebenen hast. Komm und sieh. Wer von Gott was haben will, der muss schon selber kommen. Es gibt auch so Dinge, da musst du selbst. Wenn du auf die Toilette musst, dann musst du selbst dorthin gehen. Wenn du Hunger hast, musst du selbst essen. Wenn du Durst hast, du musst selbst trinken. Wenn du müde bist, du musst selbst ins Bett gehen. Du kannst niemand anders vorschicken und sagen, du schlaf du mal für mich vor. Das wird doch einfach. Weißt du, selbst der Kaiser muss den Weg gehen. Also wird ihm nichts erspart. Also wenn du von Gott was haben willst, musst grundsätzlich selbst persönlich kommen. Das ist also die Botschaft, die ich habe, die ich loswerden möchte. Gott will also dich persönlich sehen. So von Zeit zu Zeit möchte Gott dir begegnen. Deshalb haben wir Gottesdienste. Und deshalb werde ich auch ganz kurz was über die Bedeutung des Gottesdienstes sagen, wie wichtig Gottesdienst ist. Du kannst natürlich in deinem Hauskreis dich verkriechen. Aber im Hauskreis ist nicht Gottesdienst, das ist Familie. Hier, wie dieses Haus hier oder dieses Gemeindezentrum, das ist von der Gemeinde für die Menschen. Da ist es nicht meine Gemeinde, ist es auch nicht deine Gemeinde, ist es unsere Gemeinde. So, und wir haben Gott eingeladen. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, sagt der Herr, da bin ich mitten unter ihnen. Das passiert also in der Gemeinde. Also Gott will uns persönlich sehen. Wer was von Gott haben will, also der muss vor ihm persönlich erscheinen und sich vorstellen, Audienz suchen mit ihm. Gott will dich sehen, er will mit dir sprechen, persönlich von Angesicht zu Angesicht. Das ist also, wie Gott mit uns reden will. Er will also ganz persönlich mit dir reden. Und alles, was nicht persönlich ist, das ist immer verdächtig. Was so unpersönlich, so formlos, so, ja, so vom Weiten her oder Massen. Ich habe mal einen amerikanischen Pastor mal gehabt, der hat Zeugnis gegeben, das war komisch. Meine Frau hat das gar nicht übersetzt richtig, oder konnte nicht übersetzen. Dann sagt er, ich habe 100 Karten verschickt, ich liebe dich, du bist der Einzige für mich. Und dann verschickt er 100 Karten. Das macht man in Amerika. In Deutschland macht man es nicht. Das hat man nachher gesagt. Ich sagte, tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Verstehst du? 100 Karten, ich liebe dich, du bist der Einzige. Nein, Gott will uns persönlich, dass wir uns identifizieren sogar und so ausweisen, wer wir sind. Ich bleibe ganz kurz beim Psalm 84. Da heißt es, sie erscheinen vor Gott in Zion. Also die Gläubigen, die erscheinen bei Gott vor Zion. Und vor allem, da geht es um die Söhne Koras, die Kinder Koras. Wir müssen wissen, Korah war ein Rebell, der hat Moses widerstanden, Aaron widerstanden, der wollte er der Boss werden. Und gerade die Kinder Koras, die sind nachher die Sänger gewesen. Und die Kinder Koras kommen vor dem Herrn in Zion. Gott hat sie erwählt. Warum? Weil sie nicht mitgemacht haben mit dem Vater. Wir müssen auch, wenn wir Gott dienen wollen, uns von Vater und Mutter lösen. Wenn die Dummheiten machen, Gott segne sie, lass sie die Dummheit machen. Die müssen selbst verantworten. Aber du musst dich von diesen Dummheiten trennen. Und die Kinder Korah haben sich getrennt, ganz bewusst. Sie haben gesagt, nee, Vati, du kannst rebellieren, so viel du willst, aber wir werden Gott dienen. Und zwar, wir werden bleiben im Hause des Herrn ewiglich. So, die können gehen, wenn sie wollen. Die können machen, was sie wollen. Du kannst nicht für die Sünden deiner Väter, deiner Eltern und deiner Mutter, deines Vaters büßen. Gott will das nicht. Und er ist untergegangen und die Erde hat sich aufgetan und hat sie verschluckt. Aber die sind verschont worden, weil sie sich zu Gott gehalten haben. Und die gesagt haben, bewusst, ich mach nicht mit. Das ist überall auch in der Gemeinde. Du musst dich entscheiden, ob du da mitmachst oder nicht mitmachst. Ob du mitgehst oder nicht mitgehst. Sie sind also großartige Tempelsänger geworden, haben eine ganz besondere Begabung von Gott bekommen zum Dichten und zum Singen, zum Musizieren, die Kinderchora. Also Psalm 84 ist solch ein Psalm, wo sie dann sagen, wir haben eine Wohnung beim Herrn gefunden. Die sprechen über die Wohnung Gottes. Wir haben ein Zuhause gefunden. Im Haus Gottes haben sie einen Platz bekommen. Also Zion, das war ein Teil für sie, ein Zuhause für sie. Psalm 84, da besingen sie, wie lieblich sind doch deine Wohnungen, Herr, wie lieblich. Und da heißt es, er sehnt sich und schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn, mein Herz und mein Leib, sie jauchzen nach dem lebendigen Gott zu entgegen. Also sie haben Überfreude am Herrn, im Dienen, im Musizieren, im Spielen. So auch der Vogel hat sein Haus gefunden und auch die Schwalbe ihr Nest und so weiter, wo sie ihre Jungen hinlegt und hegt und pflegt und so weiter. Deine Altäre, Herr, der Heerscharen, mein König und mein Gott, die überschlagen sich fast, wenn sie so über Gott reden. Du siehst, wie voll von Gott sein kann. Und wer voll von Gott ist, der überschlägt sich in der Freude des Herrn. Die Freude des Herrn ist dann ihre Stärke. Dann glückselig sind die, die in deinem Hause wohnen. Stets werden sie dich loben. Und dann Selah. In den Psalmen, gerade in den Psalmen von der Kinder Korah kommt es immer Selah. Kein Mensch weiß es heute, was das bedeutet. Ich könnte sagen, Atem holen. Ich könnte sagen, oh, ein Stöhnen, ein Seufzen. Also wir wissen nicht genau, was Selah ist mehr. Also aber hier, oh Herr, ist es so schön, bei dir zu sein. So wie lieblich, so verliebt. Also, die Freude am Herrn. Glückselig ist der Mensch, dessen der Herr die Stärke ist und so weiter, der in dem Herrn wandelt, Wege Gottes geht und so weiter. Und dann gehen sie sogar durchs Tränental, auch wenn sie Schwierigkeiten haben, auch wenn sie im Tal der Wehklagen gehen. Die schöpfen Wasser, die finden Brunnen, die finden eine Oase, die finden eine Bleibe und so weiter, einen Quellort. Segnungen bedeckt es das Land und sagt er, und sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion und sie stehen vor Gott in Zion. Zion ist etwas ganz Wichtiges. Es ist nicht der Tempel in Jerusalem. Der Zion ist das wo David sein Palast hatte. Er wohnte in Zion und Pfingsten geschah in diesem Haus. Denn Petrus predigt und unter uns ist sein Grab, also nicht irgendwo, sondern unter uns. Und wenn du den oberen Saal siehst oder den Söller, dann ist unten das Grab Davids bis heute. Oder das war bis damals und auch bis heute geblieben. Und in Zion. Zion ist auch die Stätte, wo das Gemeindezentrum war. Die Gemeinde hat sich dort versammelt, dort wurde das Abendmahl gefeiert, dort wurde der Heilige Geist ausgegossen. Das war eine ganz besondere Stätte. Gott erwählt sich seine Stätten und Gott, wir kommen zu dir in Zion, in deine Gegenwart, wo du zu Hause bist, Herr. Und dann blicke doch, oh Gott, nach auf unserem Schild und so weiter. Schau, dein Antlitz, sei uns gnädig und so weiter. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Du verlängerst dein Leben um 1000 Tage, wenn du einen Tag im Haus Gottes bist. Also, rechne aus, ein Tag im Haus Gottes. Wir haben 150 Gottesdienste im Jahr vielleicht, sagen wir mal so, und 150 mal 1000 und dann geteilt durch 360, leichter zu rechnen, wie viele Jahre du dein Leben verlängerst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als in den Palästen der gottlosen Hausen oder wohnen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, gerade wo Gnade und Herrlichkeit sind, vom Herrn uns gegeben und wird uns nie was Gutes vorenthalten, denn bei dir ist Lauterkeit, ist Klarheit, ist Leben. Wer also in der Gegenwart Gottes lebt, der lebt sehr gut. Und ich möchte dich ermutigen, fang an, in der Gegenwart Gottes zu leben. Geh nicht den Weg deiner Väter, geh nicht den Weg deiner Vorfahren, sondern geh den Weg Gottes. Auch wenn die schief gelegen sind, die sind jetzt bei Gott und die müssen bei Gott Rechenschaft ablegen für ihr Leben. Und du musst über dein Leben auch einmal Rechenschaft ablegen. Hier geht es also weniger, wenn du zum Haus Gottes kommst, wenn du in die Gemeinde kommst, es geht weniger um körperliche, natürliche, irdische Bedürfnisse. Es geht nicht darum. Natürlich auch, aber das ist nicht primär. Primär sind geistliche Bedürfnisse. Meine Seele schreit Gott zu dir, wie der Hirsch schreit nach Wasser. So verlangt es nach dir. So, es geht also nicht um materielle Bedürfnisse, sondern geistliche Bedürfnisse. Der Mensch braucht einen Ort, ein Nest, wo er Gott begegnet, wo er sich geborgen fühlt, wo Jesus gegenwärtig ist, wo der Heilige Geist ausgegossen wird und fließt und die Herrlichkeit Gottes da ist. Der Mensch darf im Hause Gottes zu Hause sein. Die Schwalbe hat ihr Nest gefunden. Hier zieht sie die Jungen groß. Du musst vorstellen, wenn du so ein Schwalbennest mal gesehen hast, wo ihr dann raus und reinfliegen und dann dieses Gezwitscher und die Schnäbel, die sind alle offen. Wer kriegt zuerst was? Die Schwalbe zieht ihre Jungen hier groß. Gott zieht seine Kinder hier groß. Die Engel ziehen die Geisteswesen hier groß, also wir sind alle, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, wir sind Geisteswesen, wir sind Geistliche. Wir sind nicht mehr natürliche Menschen, wir haben etwas Übernatürliches in uns. Nur der Körper ist da und der Körper ist manchmal belastet, wie auch immer, aber wir werden von Gott einen neuen Körper haben. Deshalb, dein Haus oder sein Haus, ist es Gottes Haus, hat ganz andere Zwecke. Weißt du, die Gemeinde hat andere Zwecke als ein Hauskreis. Oder irgendwie ein Zuhause. Jeder solle zu Hause Hausandacht machen. Das ist alles normal. Und die Christen versammeln sich in den Häusern hin und her und auch im Tempel. Und sie waren täglich beieinander. Sie waren täglich beieinander. Die Gegenwart Gottes hat ganz andere Zwecke. Das Haus Gottes, die Gemeinde hat ganz andere Zwecke. Hier ist Anbetung. Im Haus Gottes ist Anbetung. Weißt du, da betet nicht man zueinander oder wie schön man füreinander betet. Wir haben verlernt, richtig Gott anzubeten. Wir beten für die Menschen, damit sie hören, wie schön ich beten kann, wie geschwollen ich beten kann, wie gesalbt ich beten kann. Nein, das Stammeln, das Seufzen ist es, was Gott gefällt. Und der Heilige Geist vertritt uns vor Gott. In der Gemeinde geschieht Versöhnung. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir in die Gemeinde kommen. Weißt du, nicht wo wir unsere Interessen haben, der eine hat Israel-Interessen, der andere hat Missionsinteressen, der andere hat Evangelisationsinteressen. Nein, die Gemeinde hat alle Interessen. Wir sind der Leib Jesu Christi. Und da findet Versöhnung, dass einer den anderen annimmt. Weißt du, du musst neben einem komischen Menschen womöglich sitzen. Kannst du das aushalten? Und die Bibel sagt, wir müssen uns vertragen. Und wir sind alle extrem irgendwo. Verstehst du, jeder Einzelne, wir müssen uns einander ertragen und der Schwache soll getragen werden von dem Starken und der Starke muss den Schwachen sich annehmen und Erbarmen mit ihm haben. Das lernst du nur in der Gemeinde. Das ist Versöhnung. Versöhnung ist mehr als nur, ich vergebe dir. Versöhnung ist, dass man einander trägt und verträgt und schluckt. In der Gemeinde musst du einiges schlucken lernen. Weißt du, du musst Beleidigung hinnehmen, Kränkung hinnehmen, schief angeguckt werden, hinnehmen, Korrektur hinnehmen, Lob hinnehmen. Weißt du, gelobt, da passiert nichts. Aber wenn man was Negatives sagt, du hör mal, Schwesterle oder Brüderle, so nicht. Gemeinde hat ganz andere Zwecke, Gemeinschaft. Ich denke, wir haben ein sehr harmonisches Weihnachtsfest gehabt. Es war alles Liebe, weil jeder hat etwas gehabt und jeder hat etwas beigetragen. So, es gab dies und jenes und jeder hat was hineingebracht, was er konnte. Gemeinschaft, Kommunikation, das ist auch Gemeinde, wo man miteinander spricht. Du hast die Interessen, ich habe die Interessen. Na gut, wir unterhalten uns mal miteinander. Die Gemeinde Jesu ist so etwas wie der Garten Eden einmal war. Und praktisch Fortsetzung vom Garten Eden. Gegen Abend, gegen die Abendkühle kam Gott ins Haus oder in den Garten und hat sich unterhalten. Und was wir machen auch meistens abends Gottesdienste. Oder wir treffen uns abends, Gott spricht zu uns, Gott redet zu uns. In jedem Gottesdienst redet Gott zu uns, offenbart sich uns und fragt, wie war es heute dein Tag? Da findet Austausch statt. Du schüttest dein Herz vor dem Herrn aus und manchmal, wenn der Tag schwierig war, du brauchst solch einen Platz, wo du dein Herz ausschüttest, wo du auf die Knie gehst und dir das alles vergeht und sagst, ich möchte nur mich mal ausweinen. Im Haus Gottes darf man lachen und im Haus Gottes darf man weinen. Und da sollte niemand den anderen kritisieren und ich verbiete eigentlich und dann das sage in der Autorität, die Gott mir gibt. Wir dürfen uns nicht einander richten. Wenn der eine traurig ist, du sollst nicht sagen, ja guck mal, der flirrt die ganze Zeit. Der Priester Eli hat die Hanna gesehen, wie die geweint hat. Und dann sagte, du bist betrunken, Weib. Aber die hat eine Not gehabt. Die ist von ihrer Widersacherin so beleidigt, so gekränkt worden, so gehänselt worden. Und sie wollte im Haus Gottes ihr Herz ausschütten. Und um was geht's denn eigentlich? Dann sagt die Hanna, ich bin nicht betrunken, aber mein Herz ist so schwer. Die Gemeinde ist dazu da, wo du das schwere Herz abladest. Wo du die Steine abladest, die du in deinem Rucksack hast und wo dann Austausch geschieht. In Matthäus 21, Vers 13 sagt Jesus, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und was habt ihr daraus gemacht? Eine Räuberhöhle, Handelsplatz, Marktplatz. Und das war der Vorhof. Das war dieser Platz war eigentlich für die Heiden vorgesehen, dass sie zu Gott kommen. Und aus dem hat man Kaufhaus gemacht, Geschäfte mit dem lieben Gott, Geldwechsler. Also, es war notwendig, das Geld wechseln, aber das wurde übertrieben dann. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Weißt du, die Gemeinde ist die Stätte, wo die Himmelsleiter an, wo die Erde berührt und trifft. Das ist die Gemeinde, wo die Engel Gottes auf und niedergehen. Du sagst, ich sehe keine Engel. Doch, die Engel haben so viel schon offenbart und so viel den Menschen gegeben. Wir haben hier schon so viel von der Gegenwart Gottes erlebt. Also für mich sind Engel eine Realität. Im Alten Testament, da gab es die Stiftshütte. Das war der Ort der Begegnung, die Stiftshütte. Und Gott wollte dort im Zelt wohnen. Gott wollte campieren. Gott wollte dort sein, wo seine Kinder sind. Mal sind sie in der Gegend, mal in der Gegend, mal in der Gegend. Er wollte bei ihnen wohnen. Und erst in der Offenbarung finden wir das Bild wieder, die Hütte Gottes unter den Menschen. Und hör mal, was dann passiert. Gott wird dort sein, da wird kein Leid sein, kein Schmerz sein, kein Kummer sein, kein Tod sein, keine Dunkelheit, keine Finsternis mehr sein. Weißt du, Gott will sich offenbaren in seinem Haus. Hier im Haus Gottes, da treffen sich Gott und der Mensch in der Gemeinde, ganz bewusst. Hier kann man einander näher kommen, auch Bruder und Schwester. Hier kann man seine Opfer bringen im Zelt der Begegnung. Hier geht Weisung aus vom Herrn. Also die Gemeinde hat eine ganz große Bedeutung. Die neutestamentliche Gemeinde ist mehr, als wo ich nur hinkomme und sage, guten Tag, lieber Gott. Salomo hat dann später den Tempel gebaut. Der wurde von Gott leider zweimal zerstört und Gott hat es Schutt und Asche übergeben, weil Gott wollte nicht in Tempeln von Menschenhänden wohnen. Gott wollte im Tempel aus Fleisch und Blut wohnen. Dein Leib, die Gemeinde, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Weißt du, Gott wollte ein Beduine sein. Er wollte dort sein, wo die Menschen sind. Und er will uns begegnen, wo wir sind. In Berlin. Berlin ist anders als München oder Frankfurt. Und so Gott will in jeder Stadt extra sich den Menschen offenbaren, ihren Bedürfnissen entsprechen. In München wird Gott Bayerisch sprechen. Und hier spricht er auf unsere Sprache. Hier will mit uns reden, hier will Jesus seine Gemeinde bauen und der Herr baut seine Gemeinde. Geschwister, ob wir glauben oder nicht, ob wir sehen oder nicht, der Herr baut seine Gemeinde. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Im Neuen Testament wird die Gemeinde aus lebendigen Steinen gebaut, keine toten Steine. Weißt du, Gott will nicht einen Turm bauen, sondern Gott will den Tempel bauen. Und diese Turmbau GmbH und Co. KG, die wurde zerstört und verwirrt, da hat einer den anderen nicht verstanden. Und früher oder später geht es auch immer wieder aus, wenn wir einen Turm bauen. Plötzlich verstehen sich die Leute nicht mehr. Aber was wir wollen keinen Turm, sondern einen Tempel. Der Tempel war ein Flachbau. Und zwar nicht von Ziegeln alle gleich geformt, sondern von Steinen, die gewachsen sind, natürlich gewachsen sind. Und da gab es Toleranz dazwischen. Und da wurde nicht mit Pech oder mit Mörtel zusammengekittet und zusammengeklebt, dass alles zusammenhält. Nein, da gab es ein bisschen Luft. Gott will, dass wir zwischeneinander Toleranz haben, dass wir den anderen genauso erlauben, wie er gewachsen ist, wie er geführt ist, wie er entwickelt wurde, vom Herrn entwickelt wurde, wie er von Gott gelehrt wurde, wie sein Hintergrund ist. Dass wir einander verstehen und nicht, dass wir alle das Gleiche essen und das Gleiche anziehen, genauso genormt sind. Christen dürfen nicht genormt sein. Die sind Originale. Jeder ist anders geworden. Und das ist der Tempel, der Leib des Herrn, wird gebaut von geheiligten Sündern. Weißt du, ist Treffung, die Gemeinde ist die Treffung der Heiligen. Aber wo kommen die Heiligen her? Das waren alles allzumal Sünder. Und die sind begnadigt worden. In 1. Timotheus Kapitel 3, von Vers 14 schreibt der Apostel Paulus an den Timotheus, du sollst wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Das Haus Gottes hat auch Hausregeln und Hausordnung, wie man sich verhalten soll und so weiter. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist das Geheimnis des Glaubens, diese Gemeinde. Es ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Groß ist das Geheimnis der Gemeinde. Verstehst du, warum du heute Abend hier sitzt? Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Lass es mal zergehen. Denk darüber nach, was es die Gemeinde ist. Die Gemeinde ist die Hütte Gottes. Das ist das Nest für die Gläubigen, wo die aufgefangen werden, wo die großgezogen werden und wo man wieder reinsetzt, die aus dem Nest gefallen sind. Eigentlich für mich ist die Gemeinde so ein Auffangslager. Für Menschen. Weißt du, die ganzen Flüchtlinge, die ganzen Asylanten und die ganzen Menschen, die irgendwo verloren gehen, ist ein Auffangslager für Verlorene. Ist auch eigentlich ein Durchgangslager letztendlich. Die Gemeinde ist im gewissen Sinne auch, ob du das verstehst oder nicht, ich diene schon über 40 Jahre der Gemeinde vollzeitlich und ich weiß, es ist oft ein Durchgangslager. Die gehen durch und dann gehen sie weiter. Als wir hier aus der Sowjetunion kamen, zuerst waren wir in Mariendorf irgendwo im Lager. Wir wissen gar nicht mehr, vom Roten Kreuz wurden wir da hingefahren. Und dann ging es nach Friedland. Und dann ging es von dort aus nach Hammelburg. Und dann ging es von dort aus nach Wolfratshausen. So in verschiedene Lager haben wir durchgemacht, bis wir endlich mal irgendwo in Altötting eine Wohnung bekommen haben. Bis wir eine Stätte gefunden haben, eine Bleibe. Ich will das nur sagen, das ist der Weg, wie Gott führt. Manchmal führt der Herr dich in verschiedene Lager durch. Da kriegst du die Ausrüstung, dort wirst du registriert zuerst einmal. In einem anderen Lager, da wirst du eingeführt in verschiedene Dinge. Dann wirst du gefragt, wo wollen Sie gerne hin? Und mein Vater wusste damals gar nicht richtig, wo er hin wollte. Aber er denkt, Bayern, das ist eine gute Luft. Wir gehen nach Bayern. So. Der Vogel hat sein Nest gefunden, wo er seine Jungen großzieht, wo er zu Hause ist. Der Teufel hat versucht, unser Nest zu zerstören. Der Teufel ist wirklich drauf und dran immer wieder. Da denkst du, jetzt hast du eine Heimat gefunden. Du hast Zuflucht gefunden. Hier kannst du bleiben. Und dann versucht er, das Nest zu zerstören. Und es gibt so viele Nestbeschmutzer noch dabei, die dann negativ darüber reden. Ach was, hier willst du wohnen? Die lästern über die Gemeinde und wissen gar nicht, dass sie selbst die Gemeinde brauchen und dass sie ohne die Gemeinde verrecken, wenn ich das so sagen darf. Weißt du, die Gemeinde ist ein Grundpfeiler der Wahrheit. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist doch ein Geheimnis Gottes, dass es erst zuletzt der Endzeit offenbart wurde. Paulus war derjenige, der eine Vision von der Gemeinde bekommen hat. Römer Kapitel 16 von Vers 25 und folgende Verse. Denn aber der auch euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus durch das Geheimnis, das mir offenbart worden ist, das in ewigen Zeiten verschwiegen war und die Propheten haben gerätselt. Da ist ein Loch, einfach in unserer Vision ist ein Loch, da stimmt etwas nicht. Israel ist da, da sind die ganzen Verheißungen da, da ist das Wort Gottes da, aber da ist ein Loch. Was ist denn das? Und erst nachdem Jesus kam und der Heilige Geist ausgegossen wurde, Apostel Paulus berufen wurde, erst dann entstand die Gemeinde. Aus den Völkern, aus den Nationen und so weiter. Und die Propheten haben gerätselt, was das ist, bis das Geheimnis offenbart worden ist. Weißt du, Jesus ist ein Geheimnis und die Gemeinde ist genauso ein Geheimnis. Das musst du vom Heiligen Geist dir offenbaren lassen. Die alten Propheten haben dieses Rätsel nicht begriffen, sie haben gedeutet. Und deshalb, der Heilige Geist muss uns das Geheimnis offenbaren, wo wir hingehen sollen, wo wir zu Hause sind. Wo ist mein Nest? Wo bekomme ich die geistliche Speise? Wo werde ich betreut? Und wo wird Gott angebetet? Und wo wird Gott gedient? Wo offenbart sich der Herr? Wie wirkt der Herr? Weißt du, der Psalmist spricht hier von den Altären. Und er meint hier Versöhnung. Wo findet Versöhnung statt zwischen Gott und dir? Wo kannst du Sachen abladen, ablegen? Wo wird dir der Weg gezeigt, wie du frei wirst? Ich werde morgen über das Wort sprechen. Du kannst befreit werden. Und du kannst in der Gegenwart Gottes deine Lasten loswerden. Lasten verschwinden auf Golgatha. Aber wo ist Golgatha? Verstehst du, heute, wenn du nach Jerusalem fährst, dann ist ein Busbahnhof dort am Damaskustor, wo angeblich Golgatha mal gewesen ist. Also, wo ist die Golgatha? Golgatha ist übersetzt die Schädelstätte in deinem Kopf. Und wir müssen diese göttliche Weisheit hören, Gottes Offenbarung hören. Die lernst du nicht von heute auf morgen. Die Gemeinde, da ist der Platz, wo du Dinge loslässt, wo du dich befreist von deinen Bedrückern und wo du sagst, oh Herr, ich werde verfolgt, ich werde gejagt, ich werde getrieben, ich halte mich an dir. Gemeinde, guck mal, Bruder Katz war mal hier und hat ein Buch geschrieben, wo war Gott, als Holocaust passierte, und da in seiner Botschaft hat er da drin gehabt, weißt du, Israel musste das Holocaust erleben, sie hatten keinen Tempel mehr, keinen Priester mehr, keinen Altar mehr und keine Opfer mehr konnten sie bringen. Und deshalb, weil das nicht mehr da war, musste das passieren. Und wir erleben alle Holocaust, für uns auch persönlich, als Christen auch. Wir gehen durch die Hölle durch, wenn wir keinen Priester, keinen Altar, kein Opfer, keine Begegnungsstätte mehr haben. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, warum Gott uns die Gemeinde gegeben hat. Und zwar an jedem Ort so eine Zufluchtsstätte. Wenn der Herrscher hinter dir herjagt, dass du sagen kannst, ich fliehe zu meinen Brüdern und Schwestern. Was hat Petrus und Johannes gemacht? Sie sind geschlagen worden, vom Hohen Rat bedroht worden und so weiter. Und redet nicht mehr in den Namen Jesus, ich sag's euch. Und was tat? Sie kamen zu den Ihrigen und sie beteten, die Städte bewegte sich, sie wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Am nächsten Tag stehen sie wieder auf dem Marktplatz und predigen. Oder als Petrus aus dem Gefängnis vom Engel rausgeführt wurde, ging er da irgendwo gleich spazieren? Nein, er ging zu den Ihrigen in der Gemeinde, die für ihn gebetet haben. Oh, unser Bruder Petrus ist im Gefängnis. Herr, rette unser Bruder. Und die beten immer noch und dann klopft er schon an der Tür. Du siehst also, so viele Menschen verrecken im Gefängnis, kommen um. Der Herodes bringt sie um, der Teufel bringt sie um, weil niemand da ist, der für sie betet. Wenn du keine Gemeinde hast, die hinter dir steht, da wirst du schon ganz schön gucken in den Verfolgungstagen. Wo sind dann deine Brüder, deine Schwestern, die dann hinter dir stehen, dich dann unterstützen? Die Hütte Gottes bei den Menschen. Da kann ich hinfliehen. Mein Gott, ich kann mich an die Hörner des Altars festhalten. Und du kannst zum Herrn schreien. Und Gott erhört dann dein Flehen. Wer einmal das Haus Gottes betritt, der bleibt im Haus Gottes. Der will nicht mehr raus. Herr, ich möchte in deinen Vorhöfen wohnen. Ich will gar nicht mehr woanders hin. Ich finde es so schön bei dir. Weißt du, die Seele, da wo die Seele die Heimat gefunden hat, dort ist es gut. Dort ist Erkenntnis und dort gehst du von Erkenntnis zu Erkenntnis. Dort gehst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Weißt du, deine inneren Augen werden mehr und mehr geweitet und geöffnet. Und dann hast du mehr und mehr Sieg. Dann hast du über das Sieg und jene Sieg. Und du wächst in der Gnade Gottes. Wer Zugang zum Heiligtum Gottes hat, der ist gefestigt und stark, dessen Kraft ist der Herr und sie gehen von Kraft zu Kraft. Wenn du so richtig in der Gemeinde verwurzelt und gepflanzt bist, da bist du wie ein Baum am Bach gepflanzt, am Wasser gepflanzt, deine Blätter verdorren nicht. Auch wenn dunkle Zeiten kommen, schwierige Zeiten kommen, kalte Zeiten kommen, Krisenzeiten kommen, der bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Weißt du, du verarbeitest deine Probleme ganz anders, wenn du in der Gemeinde bist, wenn du Brüder und Schwestern hast. Weißt du, und die merken, du, mit dem stimmt was gar nicht, der hat eine Krise, der geht unten durch. Die merken das. Und natürlich darfst du nicht stolz sein. Und wir lernen, auch in der Gemeinde demütig zu sein. Und wenn du demütig geworden bist, dann kann dich nichts mehr demütigen. Verstehst du das? Wenn du Demut gelernt hast und in der Gemeinde lernst du Demut, weißt du, dass plötzlich jemand kommt und dir jetzt hilft. Nächstes Mal kannst du dem anderen helfen. Und so dient einer dem anderen. Eine Hand dient der anderen Hand. Haben wir nicht in der Weihnachtsfeier so eine Geschichte gelesen von der zwei Händen? Man wollte, weißt du, wir brauchen beide Hände. Und Christen, die müssen lernen, dass sie sich dienen lassen und dass sie dienen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und da heißt es weiter, Gott wird abwischen alle Tränen. Gott verarztet dich in der Gemeinde. Da kommst du mit gebrochenem Fuß, mit Kopfschmerzen oder was auch immer ist, geistlich gesprochen mit Problemen. Weißt du, Gott entschädigt dich für alles danach her und Gott belohnt dich mit Freude. Gehst nach Hause, sie wurden gestärkt und sie priesen den Herrn, dass sie gewürdigt worden sind. die Apostel. Es ist ein großes Vorrecht, in der Gegenwart Gottes zu wohnen. Es ist ein großes Vorrecht. Da tastet dich der Teufel nicht an. Ich habe mal einen Film gesehen über Adler. Und da gibt es im Adlernest, da wohnen so viele Spatzen. Eigentlich, die Spatzen werden vom Adler gejagt und gefressen. Aber die Spatzen, die im Adlernest wohnen, unter dem Adlernest, im Gestrüpp des Adlernests wohnen, die werden vom Adler nicht gejagt. Da schämt er sich, die zu jagen. Die werden nicht gejagt. Und da fällt immer was ab, wenn er seine Jungen futtert und wenn die Jungen leicht was über Bord schmeißen, über Nestrand schmeißen. Und da wird er nicht gejagt. Weißt du, wenn du im Haus Gottes wirst du vom Teufel nicht gejagt. Der traut sich nicht, dich zu jagen. Der hat keine Macht an dir. Denn du bist auf seinem Machtbereich draußen. Also Gott ist der, der dich aufpasst. Du sitzt an seinem Tisch und du lebst von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. So wie dieser Spatz oder die Spatzen. Seine Gegenwart darfst du genießen im Haus Gottes. Und das ist so schön. Also ich möchte nicht woanders sein. Seitdem ich Christ geworden bin und seitdem man mich gelehrt hat, du brauchst die Gemeinde, du brauchst das Volk Gottes, du brauchst die Familie, so wie Billy hier immer wieder sagt, ihr braucht die Familie. Dann draußen ist der Teufel und so weiter. Er entmutigt einen, der macht einem Schwierigkeiten, setzt einem zu. Du brauchst Bruder und Schwester, du brauchst Vater und Mutter. Und wir müssen vor Gott keine Angst haben. Gott ist unser Vater. Und wir sind seine Familie. Gott ist unser Schöpfer. Wir sind seine Hände Werk. Er ist unser Erfinder, unser Kreator, unser Schöpfer. Weißt du, Gott ist so in dir verliebt und Gott möchte dich jeden Tag sehen. Deshalb komm in sein Haus. Komm in seine Gegenwart. Gott experimentiert mit uns. Das muss ich dir auch vielleicht sagen. Vielleicht denkst du, warum muss ich das alles durchmachen? Warum komme ich in diese und jene Situation? Gott experimentiert mit uns. Was kannst du vertragen? Wie viele Lasten kannst du auf dir nehmen? Wie stark bist du? Und er will sehen, wie positiv bist du? Gott gibt sich ganz dir hin und er will dich ganz auch haben. Er hat dich gemacht zu seinem Lob, zu seinem Preis. Anbetung ist, dass du dich Gott hingibst, dass du ein geheiligtes Leben, ein Gott wohlgefälliges Leben führst. Gott will mit dir und mit mir etwas unternehmen. Er unternimmt was und sagt so, jetzt gehen wir auf die Jagd. Wir gehen jetzt fischen. Wirf dein Netz auf der anderen Seite aus. Gott will dich persönlich gebrauchen. Er will dich persönlich einsetzen. Er will dich persönlich berufen. Das Erstaunliche ist bei Jesus, alle seine Jünger, einschließlich den Judas, hat er persönlich berufen. Hat gebetet für jeden und dann jeden Einzelnen gerufen, komm, folge mir nach. Gib mir dein Leben, deine Zeit, stell mir es zur Verfügung. Gib das, was du hast, setzt du zu meiner Ehre ein. Wir wollen aufhören, dieses ganze große majestätische Denken und so weiter. Ich darf zu Gott nicht kommen. Majestät, nein, Gott ist mehr als ein König. Weißt du, er ist unser Vater, unser liebender Vater. Und wir müssen aufhören mit der religiösen Ehrfurcht. Weißt du, zu Gott, nein. Du darfst Gott auf den Schoß springen und kannst sagen, Daddy, Papi, ich liebe dich, ich mag dich. Wer im Haus Gottes einmal war, der will nicht mehr weg. Der wird im Hause Gottes bleiben für immer und ewiglich. Psalm 23. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. 1. Korinther 4, Vers 1. Und dafür halt euch jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Wenn du das einmal begriffen hast, bist du ein Haushalter über Gottes Geheimnisse. Je länger du in der Gemeinde bist, je stärker du da drin verwurzelt bist, desto mehr weißt du, desto mehr Frucht bringst du, desto mehr Erkenntnis hast du. Und wir haben Respekt voreinander. Wir geben dem anderen auch eine Existenzberechtigung. Geschwister, mir ist es so wichtig in der Gemeinde, dass wir einander respektieren, weil Gott uns respektiert, weil Gott uns angenommen hat. Er ist unser Vater und Gott hat keine Freude, wenn sich seine Kinder gegenseitig streiten, kritisieren, beleidigen und so weiter, verunglimpfen und verspotten. Das hasst er. Wenn unsere Beziehung zum Vater stimmt, Geschwister, wenn unsere Beziehung zum Vater stimmt, dann stimmt auch die Beziehung untereinander. Dann sind wir auch untereinander Kinder des Allerhöchsten. Verstehst? Der ist ein Kind des Allerhöchsten. Mein Bruder, meine Schwester. Durch Jesus sind wir Kinder geworden, Gnadenkinder. Und Der Glaube ist etwas ganz Praktisches, was ganz Persönliches. Es ist meine Erkenntnis, meine Erfahrung, meine Offenbarung. Ich bin ein Original vom Herrn. Und ich darf meinen Vater entdecken. Und jeder entdeckt den Vater anders. Nur nebenbei. Und wir sollen aufhören mit diesem ganzen abstrakten, kirchlichen, religiösen, sakralen Denken. Ich entdecke meinen Gott ganz persönlich. Mein Vater hat mich geplant, mein Vater hat mich gewollt, mein Vater hat mich hier eingesetzt. Ich bin im Vaterhaus und ich möchte Tagelöhner, Vater in deinem Hause sein und ich möchte nicht mehr zu den Schweinen dorthin zurückgehen. Wir müssen aufhören mit den ganzen Verboten im Haus Gottes. Wir sind Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Wenn du Gott lieb hast, wirst du vieles nicht mehr tun. Du wirst vieles nicht mehr tun. Du wirst Gott nicht beleidigen. Du wirst natürlich sein. Es ist also interessant, Jesus kam ganz natürlich auf diese Welt. Er kam im Stall zu Bethlehem, zur Welt. Dort war es nicht hygienisch. Weißt du, da gab es noch kein Sakrotan. Und da wurde nicht groß geputzt. Er stank in diesem Stall. Es war bestimmt warm in diesem Stall um diese Jahreszeit, weil die Tiere da waren und dergleichen. Das war nicht perfekt in diesem Stall, aber es war die Krippe da und Maria benutzte die Krippe als Kinderwagen. Jesus kam nicht in Jerusalem zur Welt. Jerusalem war nicht so weit weg, aber er wollte nicht bei den Frommen, den Scheinheiligen, die immer nur über Gott diskutieren und so weiter und Pharisäer spielen und Besserwisser sind. In Jerusalem. Geh mal die Geschichte durch. In Jerusalem gab es keine Gottesoffenbarung. In Jerusalem heilte Jesus keinen einzigen Kranken. In Jerusalem, weißt du, da ist nichts Großes passiert. Jesus weint sogar noch über Jerusalem. Er weint nicht über Athen, Rom, Moskau oder Berlin, aber über Jerusalem. Über die vielen Tiere, die geschlachtet wurden und über die Opfer, die gebracht worden sind und doch nichts gebracht haben. Er kam in meinem Stall zur Welt. Und das war Gottes Wille. Und Gott will in unserem Chaos zur Welt kommen, sich offenbaren. Und es war seine persönliche Entscheidung, dort hinten in Bethlehem, im Hause Davids, da wo die Leute ja nicht so fromm sind. Bethlehem, die kleinste unter den Städten, in dir soll der Messias geboren werden, schreibt der Prophet Micha. In Jerusalem, was da ist da Großes passiert, nicht viel. Aber er wirkt in Bethlehem. Weißt du, Gott hat sich Plätze ausgesucht, wo wir als Menschen abgeschrieben haben. In der Wüste, am Jordan, dort fängt Johannes an zu wirken. Am See Genezareth wirkt Jesus. Am Brunnen von Samaria offenbarte sich der Frau. Am Berg Tabor verklärte sich und verherrlicht sich. Weißt du, und dann zeigte den Jüngern seine große Herrlichkeit, die Ewigkeit, das Licht. Jesus leuchtet in Galiläa. Da speiste Tausende, da offenbarte sich als Messias und dort diente den Menschen in Galiläa gerade ganz besonders, dort in dieser Gegend. Warum? Galiläa, dort gab es die meisten Rebellen, die meisten Aufständischen, jüdischen Aufstände kamen von Galiläa, aber gerade dort bei diesen Rebellen offenbart sich Gott. Den politisch Engagierten, die irgendwo die Welt verändern wollen und versuchen, die Welt zu verändern, aber die schaffen, denen offenbart er sich. Hier nimmt er Kontakt mit der Erde auf. Und als er aufersteht, sagt er, geht mir voraus und er wird euch vorausgehen nach Galiläa. Dort werdet ihr treffen und dann kommen die Jünger an. Da ist schon Fisch gebraten, da ist nur Brot geröstet, da ist schon der Altar vorbereitet. Jesus hat ein Altar vorbereitet, Fisch und Brot geröstet, den Jüngern gegeben, sich offenbart. Er hat für sie gesorgt. Verstehst du, wo man Gott finden kann? Wir müssen kommen und sehen. Wir müssen dort sein, wo Gott sich offenbart. Du kannst dir die Gemeinde nicht aussuchen. Also ich gehe in die Kirche, ich gehe in die Gemeinde, ich gehe zu dem Pastor. Hör doch auf mit diesem Quatsch. Geh dort, wo Gott sich offenbart. Wo Gott zu deinem Herzen redet. Da, wo er sich offenbart. Auf seine Art und Weise. Du kannst nicht Gott vorschreiben, wie er sich offenbaren soll. So, in Jerusalem machen sie Gott nur kompliziert. Aber Gott sagt, wenn ihr nicht werdet wie die kleinen Kinder, könnt ihr Gott gar nicht begegnen. Sie haben also Gott in Scheu sind sie begegnet, in Furcht. Sie trauten sich nicht einmal in das Allerheiligste. Und als Jesus starb, der Vorhang zerriss und jeder konnte plötzlich in die Gegenwart Gottes gehen. komm und sieh. Tritt in das Allerheiligste hinein und erlebe die Herrlichkeit Gottes. Seht, welche eine Liebe, 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und wir sind es, Kinder Gottes. Ist das nicht Frevel, sich etwas einbilden und eine Einbildung? Ich bin ein Kind Gottes. Wir sind nicht Christen, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir sind mehr als nur irgendwelche religiösen Anhänger irgendeiner Religion. Wir sind Kinder Gottes. Und in Lukas 15, Vers 2, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an. Ist das nicht toll? Ist das nicht herrlich? Dieser nimmt die Sünde an. Ist das nicht ein Zeugnis, ein Kompliment für Jesus? Dieser nimmt die Sünde an und macht aus ihnen Heilige. Wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, was das für ein Zöllner ist, was das für ein Mensch ist. Wenn der das wüsste, er macht Sünde zu Heilige, die bekommen reines Herz. Dieser nimmt die Sünde an, dein Heiland nimmt die Sünde an, er entlastet die Menschen, er schenkt ihnen den Frieden. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und beladen von dem Joch der Pharisäer und Schriftgelehrten, das dürfte nicht, und das dürfte nicht, und das ist nicht erlaubt, und das ist nicht erlaubt. Am Schluss ist gar nichts mehr erlaubt. Er spannt die Menschen aus diesem Joch der Religiösen, von ihrem Fluch, von ihrer Verdammnis. Dieser nimmt die Sünde an. Halleluja. Es gibt ein schönes Lied, dass Jesus die Sünde annimmt. Gerade dich und mich. Paulus sagt, ich bin sogar der Größte. Obwohl er Pharisäer von Pharisäer war, hat plötzlich gemerkt, du, ich bin ein Verlorener, ein elender Sünder. Jesus bietet uns die Gnade an, bietet uns Gott an, schlag in seine Hand ein. Seine Liebe gibt uns ein ganz neues Gefühl. Dieser nimmt die Sünde an. Glückselig ist der Mensch, Psalm 84, weiter Vers 6 und 8. Glückselig ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen gebannte Wege sind. Ebene Wege sind, gerade Wege sind. Gesegnet ist der Mensch. Das ist eine Seligpreisung, die einfach in ihrem Inneren einen geraden Weg gehen, nur mit Gott, nur mit dem Herrn. Und da heißt es, sie gehen durch das Tränental. Original heißt es, Baca, Tal der Wehklage. Sie gehen durch das Tränental. Und wir müssen alle im Leben durch Tränentäler gehen, durch Täler des Wehklagens. Aber sie machen überall, wo sie hinkommen, Quellgrund. Sie finden lebendiges Wasser. Sie buddeln ein bisschen und dann fangen sie neue Kraft, neue Stärke. Wir gehen zwar durch das Tränental, durch schwere Zeiten und unsere Zeiten werden noch schwerer. Glaub nicht, dass wir lange Frieden haben werden, was da jetzt vor Syrien passiert oder um Syrien herum. Da werden Patriot-Raketen stationiert, da sind Russen bereits im Mittelmeer, da sind Amerikaner fahren auf, da kriselt es. Und da muss nur ein Funke zünden und die Welt steht in Flammen. Wir gehen durch das Tränental, wir gehen durch Krankheiten, durch schwierige Zeiten, durch großen Stress. Wir gehen durch Verluste und Schwäche, durch Hoffnungslosigkeit. Wir gehen durch Trauer. Jede Familie verliert irgendwann jemand und trauert um einen Menschen. Wir gehen durch die Hölle, durch den Feuerofen. Wir gehen durch die Löwengrube. Wir gehen durch große Prüfungen. Da bleibt einem nichts erspart. Aber wenn wir mit Gott wandeln, überall finden wir was Optimales. Wir verwandeln aus jeder Situation, machen wir was Positives. Komm und sieh. Komm und sieh, wie man das macht. In diesem Tal der Wehklagen bedeckt Gott uns mit seinen Segnungen. So steht es hier bei den Kindern Korah. Darum, ich gehe zum Gottesdienst, dass ich von seinen Segnungen bedeckt werde. Ich komme mit Problemen, mit Schwierigkeiten, mit Anfechtungen, mit Angriffen, komme ich in die Gemeinde und dann bin ich vor Gott, heb meine Hände hoch, preise den Herrn und vergesse ich alles. Gehe nach Hause, ist alles vergessen, alles abgehakt. Gemeinde, Gottesdienst ist der Platz, wo der Herr uns begegnet, wo der Herr mit uns redet. Weißt du, hier kommen wir, so wie die Jünger aus Furcht vor den Juden, hier verkriechen wir uns und plötzlich kommt der Heilige Geist über uns. Und dann treten wir auf, Petrus und die alle elf, und sagen, wir sind nicht betrunken vom süßen Wein, wir sind voll Heiligen Geistes. Weißt du, wenn du aus der Gemeinde kommst, dann gehst du voll Heiligen Geistes nach Hause. Hier kommst du leer gebrannt, ausgebrannt. Und du begegnest Gott in der Gemeinde. Deshalb, Gemeinde ist ein Bethaus, eine Stätte der Offenbarung Gottes. Komm und sieh. Komm. Weißt du, du gehst durch Schwere. Du gehst durch Täler. Aber du solltest eine Stätte des Segens haben. Du musst wissen, wo werde ich gesegnet? Wo kann ich gesegnet werden? Vielleicht bist du einmal gesegnet worden. Da solltest du wieder zu deinen Segnungsorten zurückkommen. Wenn du einmal Gott begegnet bist und da, wo Gott sich einmal dir offenbart hat, kann er dir als zweites, drittes und viertes Mal begegnen. Aus dem Tal der Tränen soll ein Tal der Segnungen werden, nach der Bibel hier. Durch Gott werden wir aus den bitteren Tränen süßes Wasser produzieren. Plötzlich ist das alles ganz umgekehrt, ganz anders. Gott verwandelt unsere Tränen in Süßigkeit, Quellwasser. Und plötzlich fließen Ströme lebendigen Wassers von unserem Leibe. Denk doch mal logisch. In jeder schmerzlichen Situation, in jedem Leiden, jeder Niederlage liegt eine Chance, wo Gott alles umdreht und macht das Optimale, das Beste. Der Teufel gedachte böse mit dir, aber Gott macht es gut. In vielen biblischen Geschichten können wir sehen, wie Gott das Schwache genommen hat. Da kamst du gekrochen, gekeucht, oh, mit letzter Kraft. Und die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, fahren auf wie Adler. Du gehst nicht, du fliegst. Die sind Flügel inzwischen gewachsen. Wie heißt es da in der Bibel weiter? Und so weiter, denn gerade was niedrig ist und so weiter, das wird der Herr in 1. Korinther 1,27, das Törichte, was ist, das wird er wegwerfen, ablehnen. Und das, was nichts ist, das hat er sich erwählt, damit er zu Schanden mache, das, was etwas ist. Das Schwache in der Welt hat er sich erwählt. Und wir brauchen eine Stätte, wo Schwache kommen können, wo Angefochtene können. Weißt du, die Welt, die braucht nur Starke. Wenn du die Annoncen liest, welche Leute werden da gebraucht, wer wird da gebraucht? Wir suchen Führungskräfte mit Durchsetzungsvermögen und was weiß ich, mit welchen Qualitäten. In der Gemeinde werden Leute gebraucht oder angenommen, die krank sind, schwach, arm, mühselig und beladen. Und die kommen zum Heiland. Und ich will euch erquicken, sagt der Herr. Ich will euch erquicken. Die Gemeinde ist eine Stätte der Erquickung. Vernachlässige nicht die Versammlung. Hier gehst du einen gebannten Weg, von Gott vorbereiteten Weg. Das bedeutet noch lange nicht, dass du keine Anfechtungen hast. Der schmale Weg, Leute, wenn ich den schmalen Weg euch beschreibe, das ist manchmal sehr eng, da kommst du kaum durch. Da musst du es erstmal abnehmen, dass du überhaupt durch dieses Loch da durchkommst. Und das ist sehr gefährlich. Das ist so Gratwanderung. Da ist Abgrund, ein Schritt daneben und du bist weg vom Fenster. Da gibt es eine ganze Menge Glaubensprüfungen. Und es geht schön steil hinauf. Da gibt es Anstrengung. Das ist der schmale Weg. Der schmale Weg ist nicht so vergoldet. In aller Liebe. Wir müssen ein paar Mal manchmal Anlauf nehmen, um hier hochzukommen. Sion. Deine Kinder kommen nach Sion, an der Stätte. Das, was du dir erwählt hast. Und Gott erwählt sie, die Städten, nicht wir. Denk an den Platz, wo das Abendmahl gefeiert wurde. Das hat nicht Petrus gesucht, das hat nicht Johannes gesucht, das hat niemand gesucht. Das hat sie Jesus selber rausgesucht. Und er sagt, ihr geht hin und haltet euch an den Mann, der Wasser trägt und geht ihm nach. Und dann, bevor er ins Haus kommt und sagt, wo ist die Stätte, dass du uns vorbereitet hast? Der Wasserträger ist da, der Heilige Geist. Wo ist die Stätte, dass du uns vorbereitet hast? Der Heilige Geist bereitet die Stätten, wo wir zusammen sitzen und Abendmahl feiern. Und weißt du, die lagen bei Tische, heißt es. Die saßen nicht so fromm, wie wir manchmal sitzen oder stehen. Die lagen zu Tische. Das war ein Raum römischer Art, gepolstert mit Leder. Wo ist der Raum, den du bereitet hast? Dieser Wasserträger, der Heilige Geist, hat einen Platz für die Gemeinde, für seine Kinder vorbereitet, damit sie überleben können. Und dieser Platz hat durchgehalten, bis die Gemeinde zerstreut wurde, bis Gott was Neues angefangen hat, bis die Gemeinde umsiedelte nach Pela. So lange war die Gemeinde die Stätte der Offenbarung Gottes. Und wir müssen einfach die Stätte, an der Stätte, die Gott sich erwählt hat, sein, da wo der Wasserträger hingeführt hat. Und ich sah, Offenbarung 14, Vers 1, die Stadt der Erlösten. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Sion. Das ist dort. auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Weißt du, das sind nicht Israeliten. Manche deuten, das ist Israel. Israel ist vorbei. Gott hat sich ein neues Volk erwählt, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Aus den 12 Stämmen ist ein Bild, ein symbolisches Bild. 144.000, das ist das neue Israel, die seinen Namen tragen und den Namen des Vaters, also den Namen Jesu Christi, an ihren Stirnen geschrieben. Weißt du, was das heißt? An ihrem Denken. Du musst ja nicht nur Jesus draufstehen, dass jeder auf der Straße sieht. Nein, dein Denken muss von Jesus bestimmt sein. Vom Geist Jesu. Oder das Malzeichen des Tieres, das wird auch nicht an der Stirn der 666 geschrieben sein. Das ist das Denken, das materialistische Denken, das irdische Denken und mit der Hand die Tat, das die irdische tut. Da wirst du nicht irgendwie groß. Kann sein, dass du einen Chip kriegst, aber das ist nicht das A und O. Das Denken ist, was die Menschen bestimmt. Das Denken. Und so, Jesus muss an deiner Stirn sein. Von Jesus musst du bestimmt werden. Was würde Jesus tun? Und sie erscheinen vor Gott in Zion. Die Söhne Korahs. Eigentlich Rebellen wären es gewesen. Und wenn ich eigentlich so die Kinder Gottes anschaue, die sind alle irgendwo Rebellen gewesen. Die waren nicht einverstanden mit Vater, mit Mutter, mit der Kirche, mit der Gesellschaft. Die waren nicht einverstanden mit dem Arzt. Die waren mit niemandem, mit dem Pastor nicht einverstanden. Die waren mit niemandem. Aber Gott hat sie geformt und sie so hingekriegt, die Kinder Korahs. Und dass sie plötzlich singen können, zusammen singen können. Weißt du, dass sie harmonisieren. Beim Singen musst du harmonisieren. Da kannst du nicht aus der Reihe tanzen fallen. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Die Kinder des Rebellen, sie sind jetzt ohne Makel und ohne irgendwelchen Flecken. Sie haben es bewusst getan, die Kinder Korahs. Interessant ist noch der Passage, Johannes 1, Vers 45. Und jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen, komm und sieh. Komm und mach die Augen auf. Komm und du wirst noch Dinge sehen. Das ist die Geschichte vom Nathanael. Philippus trifft den Nathanael. Dieser Philippus, der hat Jesus schon gesehen, Jesus erlebt. Wir haben den Messias gefunden. Erzählt er begeistert. Von dem Moses und das Gesetz und die Propheten sprechen. Wir haben den Messias gefunden. Und dann hört sich der Nathanael das an. Ach, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Kennst ja diese Geschichte. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und was sagt der Philippus? Kommen Sie. Überzeug dich selbst. Weißt du, wir müssen selbst uns überzeugen. Ich kann dir viel predigen. Und du kannst viele Predigten hören. Die werden dich nicht verbessern und nicht verändern. Du musst selber kommen und sehen, selber ausprobieren. Funktioniert das auch? Und Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, da kommt ein echter Israelit. Ein echter Jude. Ein echter Israelit. Ein Mann ohne Falsch. Nathanael fragte, woher kennst du mich? Eigentlich Nazareth und Kana sind nur ein paar Kilometer auseinander. Also man kann sogar hingucken bis nach Kana. Also die Leute vom Dorf kannten sie bestimmt irgendwie. Aber woher kennst du mich? Das ist ein übernatürliches Kennen. Vor allem, was er sich gedacht hat. Gedankenlesen. Und dieses Gedankenlesen war, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Er liegt unter seinem... Und dann sagt Jesus, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum lagst. Und dachtest, was kann da Gutes aus Nazareth kommen? Was? Du kennst meine Gedanken? Du siehst also, das passiert im Gottesdienst. Wenn du in Gottesdienst kommst, und zwar im geistgewirkten Gottesdienst, nicht im Gottesdienst, wo alles nach Schema F läuft, aber wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist, der wird dein Problem ansprechen. Mit einem Satz. Ich hab dich gesehen. Da werden deine Gedanken offenbar. Was du denkst und so weiter. Und du bist baff. Und dann sagt der Nathanael und antwortet, Rabbi, Lehrer, Meister, bist du der Sohn Gottes? Bist du der König von Israel? Und Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedergehen und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen über euch. Ihr werdet noch Größeres sehen als nur Gedanken lesen. Ihr werdet echte Offenbarung erleben. Ihr werdet den Menschensohn verherrlicht, verklärt sehen. Wenn du einmal anfängst, konkret, konsequent Jesus nachzufolgen, ich sage dir ein Geheimnis, nicht nur so Larifari, so oberflächlich nebenbei mal am Sonntag. Nein, am Sonntag, ich werde über den Sonntag auch noch was sagen. Aber Sonntag ist auch wichtig. Nein, aber wenn du anfängst, dem Herrn wirklich mit deinem mit einer Hingabe nachzufolgen, du wirst überrascht sein. Du wirst von Überraschung zu Überraschung gehen. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Jeder Schritt ist eine Herrlichkeit. Du erlebst Wunder über Wunder, Erleuchtung über Erleuchtung, Heilung über Heilung. Ich bin verblüfft. Also seitdem ich Jesus nachfolge, ich erlebe eine positive Überraschung nach der anderen. Natürlich erlebe ich auch negative Überraschungen, aber die verkrafte ich, die schlucke ich und spuck wieder raus. Komm und du wirst wie mehr sehen. Du wirst größer sehen, Nathanael. Du wirst mehr erleben. Du wirst mehr verstehen. Und je länger du mit dem Heiland gehst, du wirst mehr und mehr verstehen. Deshalb komm und sieh. Dann gehst du nicht mehr weg. Nathanael ist nicht mehr weggegangen. Er ist bei Jesus geblieben. Er ist ein Apostel geworden. Zuerst muss das Wunder passieren in Kana. Das war das erste Wunder, Wasser in Wein verwandelt. Vielleicht war das die Hochzeit von Nathanael, weiß ich nicht. Kann es sein, aber ist auch egal. Weißt du, solange du nicht zum Arzt gehst, kannst du nicht gesund werden. Da kann dich nicht operieren, kann dich nicht behandeln, kann dir nicht dienen. Also wenn du was brauchst, musst du selber hingehen. Und zwar konsequent selbst kommen und sagen, mir fehlt das und das, und dann wird er dich behandeln. Gottes Segnungen muss man persönlich abholen. Also in einem Segnungsgottesdienst, wenn wir am 12. Dezember einen Segnungsgottesdienst haben werden, dann musst du selber kommen, wenn du gesegnet werden willst. Ich kann zwar für dich beten, Fernsegnung, aber du wirst selber kommen, wenn du gesegnet wirst. Oder Taufe. Weißt du, wir werden am 31. Dezember, Silvesternacht, eine Taufe hier haben. Wer noch nicht getauft ist, sollte sich schnell bereit machen, sich entscheiden für die Taufe. Es ist deine Chance. Du weißt nicht, ob du noch nächstes Jahr Gelegenheit hast, ob jemand nächstes Jahr dich noch tauft und taufen will. Aber das ist jetzt eine Möglichkeit. Aber zur Taufe musst du selber kommen. Da kannst du nicht den Vater schicken. Weißt du, die Neuapostolischen und manche andere oder Mormonen, die taufen sich für die anderen, für die Angehörigen. Nein, nein, komm selber. Nur du kannst mit Gott einen Bund schließen, ganz persönlich. Und Philippus sagt, wir haben den Messias gefunden. Komm und sieh, ob der das ist. Entdecke selbst, ob er das Messias ist. Nathanael hatte viele Vorurteile gegen Jesus. Nazareth, ein Kaff, ein Dorf. Da wohnen die Extremen. Weißt du, Nazareth war zu der Zeit ein kleines Nest, aber die hatten ihre eigene Synagoge, weil die so fromm waren. Aber weißt du, in ihrer Frömmigkeit, als Jesus sich dann offenbarte, wollten sie ihn vom Abhang runterstürzen und umbringen. Aber die waren super fromm. Oder der Philippus, der hat nicht beim Gamaliel studiert, der ist kein Professor, kein Doktor, kein Pastor. Das ist nur ein einfacher Jünger, der gerade jetzt mal Jesus erlebt hat. Sein Zeugnis nicht für voll genommen. Der hat viele Vorurteile gehabt. Weißt du, der hat keine Ahnung. Und das ist so, bevor du zum Glauben kommst, bevor du die Wahrheit erfasst, du musst einige Widersprüche verarbeiten. Bei Jesus hast du schon ein Problem. Er heißt der Nazarener. Geboren ist er aber in Bethlehem. Eigentlich müsste er ganz anders heißen. Ja. Aber geboren ist er in Bethlehem. Aber der heißt Nazarener. Oder sein Vater. Die Juden sagen, wir kennen seinen Vater, der Josef, der Zimmermann. Wir kennen seinen Vater. Was wollt ihr denn? Aber sein Vater war nicht Josef, sondern sein Vater war Gott. Weißt du, du musst dich selbst überzeugen. Oder die Frau am Jakobsbrunnen. Weißt du, wir haben der Messias, der hat mir alles gesagt. Auch wieder das Gleiche. Der hat mir alles gesagt. Der hat nicht viel gesagt. Bring deinen Mann. Bring deinen Mann. Und dann hat er nur gesagt, na, du hast recht gesagt. Du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Bring deinen Mann. Und die geht in der Stadt und draußen am Brunnen, da sitzt der Messias. Der hat mir alles gesagt. Und jetzt kommen die Leute und dann sagen sie in Samaria, Frau, jetzt glauben wir nicht, weil du das gesagt hast, sondern wir haben selber gesehen und selber erkannt, das ist der Messias. Du musst selbst kommen und selbst dich überzeugen und selbst deine eigene Erfahrung machen. Nicht nur von Beschreibungen. Nicht nur, dass du die Evangelien liest, wunderbare Beschreibungen, wunderbare Stories und Geschichten, aber du musst selbst diese Geschichte erleben. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wir haben betastet und wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, betastet und gehört haben. Wenn du das mal erlebt hast, dann wirst du nicht mehr abfallen, kannst gar nicht mehr abfallen. Da musst du so viel verleugnen. Da musst du an all den Erfahrungen vorbeigehen, wo du mit Gott gemacht hast und sagen, das war nichts, das war für die Katz, das war Unsinn, das war Blödsinn. Wenn du es betastet und gehört hast und gesehen hast, selbst dabei gewesen hast, wie Kranke geheilt worden ist, wenigstens einer, selbst wenn eine Warze abgefallen ist, das reicht schon. Weißt du, du hast gesehen, mit meinen eigenen Augen habe ich gesehen, da ist was passiert. Oder wie ein Sünder sich bekehrt, wie er aus einem Sünder ein Heiliger wurde, wie er aus einem Sufki, ein Verbrecher, einer und so weiter, freier, glücklicher Mensch geworden ist, neuer Mensch geworden ist, aus einem Pharisäer, einem Missionar Gottes geworden ist. Aber wir müssen zuerst mal diese Widersprüche verarbeiten. Jesus kommt in der Krippe zur Welt. Ist das der König der Juden? Ist das der Heiland der Welt? Guck mal, die Hirten, die kamen und sie beteten an, und auch die Weisen, die hatten da keine großen Probleme. Die Leute aus Jerusalem haben Probleme. Die Frommen haben Probleme, den Messias zu sehen und zu finden. Da ist kein Herodes gekommen und kein Hohenpriester gekommen. Aber die, 1500 Kilometer weg von Ekbatana oder sonst noch wo, die kommen und die öffnen ihre Herzen und ihre Schätze und beten den König an. Das Kind in der Krippe. Und das war nichts Ungewöhnliches, nichts Mysteriöses, nichts Ungewöhnliches. Es war ein einfaches Baby. Aber sie haben Christus erkannt. Oder auf Anregung des Heiligen Geistes kam Hanna und Simeon in den Tempel. Stell mal vor, die ganze Zeit, 400 Jahre, keine Gottesoffenbarung, passiert gar nichts. Und plötzlich kriegen die zwei Alten eine Offenbarung. Der Messias ist da. Und wir gehen in den Tempel. Und wer kommt? Da kommt ein Ehepaar, bringen das Baby da. Und dann kommt der Simon und sagt, und meine Augen haben den Heiland gesehen. Jetzt kann ich sterben. Jetzt kann ich in Frieden nach Hause gehen. Meistens, viele Leute können gar nicht selig sterben, weil sie den Meister noch nicht gesehen haben, den Messias nicht gesehen haben. Aber dieser alte Simeon hat Jesus gesehen. In Jesus, in diesem Baby Jesus, hat er Gott gesehen. Die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wir haben den Messias gesehen. Komm und sieh. Aber der war auf Anregung des Heiligen Geistes. Wie oft hat dich der Heilige Geist angeregt und du bist nicht gekommen und hast Jesus nicht gesehen? Es gibt so viele verpasste Gelegenheiten. So viele verpasste Gelegenheiten. Liegst im Bett. Du spürst, ich sollte heute in die Gemeinde gehen, ich sollte heute zum Gottesdienst gehen, ich brauche heute eine Predigt. Aber nein, du drehst dich auf die andere Seite und schläfst weiter. Und du verpennst den Segen Gottes. Der wird nicht nochmals erscheinen. Und vielleicht erscheint er dann, aber hast du Glück gehabt. Wir haben in der Bibel einen Thomas. Thomas war nicht dabei, als Jesus erschien. Der Auferstandene. Der hat gesagt, ach so, Lass doch die paar Jünger da, die Gemeinde geht sowieso kaputt, da geht sowieso keiner mehr hin, die Juden werden alle nacheinander kreuzigen, also was soll ich dorthin? Und dann sagt er, als noch eingeladen wird, komm doch in die Versammlung, wir haben Gottesdienst, dann sagt er, ich werde nur glauben, wenn ich meine Finger in seine Wunden lege. Weißt du, was dem Thomas verloren gegangen ist? Die körperliche Berührung zum Herrn, die hat er verloren, diesen körperlichen Kontakt zum Herrn Jesus. Und erst wenn ich meinen Finger in seine Wunden lege, und er sagt, naja gut, ich komme hin, wenn ihr schon so begeistert seid, Jesus lebt und so weiter, und so schwärmt von dem Auferstandenen, also das will ich mal sehen. Und passiert Folgendes, plötzlich durch verschlossene Türen kommt Jesus rein und sagt, Bruder Thomas, komm mal her. Das sind meine Hände und knöpft sich auf, das ist meine Seite, ich bin's. Und dann brauchst du nicht mehr lehren, wie betet man Gott an. Dann passiert Anbetung, dann findet er wieder seinen Glauben zurück. Und viele haben ihren Glauben verloren, weil sie den Kontakt zu Jesus verloren haben. Ich glaube nicht, was da bei denen passiert. Alles nur Humbug, Schwärmerei, Weibergeschichten. Das haben sie ja gesagt. Das haben sie geredet damals, die Emmaus-Brüder. Und Jesus begegnet dem Thomas und er kann nur noch beten. Und aus ihrem Thomas wurde einer der großen Missionare, der nach Indien ging, durch ganz Orient durchwandelte und überall Thomasgemeinden gründete. Unser Glaube braucht eine lebendige Erfahrung, eine lebendige Berührung mit dem Herrn. Weißt du, unser Zeugnis reicht nicht aus, um jemanden zu überzeugen. Wir bezeugen, der Heilige Geist muss die Menschen überzeugen. Auch die Bibel reicht uns nicht aus, jemanden zum Glauben zu bringen. Ich kann sagen, lies die Bibel, aber niemand kommt durchs Lesen der Bibel zum Glauben. Wir brauchen mehrere Aspekte, um zum Glauben zu kommen, mehrere Elemente, mindestens drei, um zum Glauben zu kommen. Und der erste ist zuerst mal persönliches Zeugnis. Irgendjemand muss uns sagen, wie der Philippus oder die Heilige Schrift. Und dann diese persönliche Erfahrung. Ich bin's. Ich bin's. Der Glaube kommt also aus der Predigt. Aber die Predigt allein ist es nicht. Die Predigt muss aus dem Wort Gottes kommen. Muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Der Glaube entsteht im Herzen, nicht im Kopf. So du mit dem Herzen glaubst, Römer 10, und mit dem Munde bekennst, so wirst du selig. Also der Glaube allein, nur ich glaube, ich halte es für wahr, es stimmt, was in der Bibel steht. Dieses für wahr halten rettet niemand. So viele halten für wahr, es gab mal einen Jesus. Wir schreiben ja 2012 nach Christus. Aber du musst auch das Bekenntnis haben, des Glaubens. Ich glaube, dass mein Erlöser lebt. Von wegen Glauben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du, du musst mit dem Munde bekennen. Du musst zur Tat werden. Ich glaube. Und selbst wenn du nichts bekennen kannst, in der Taufe, ich lass mich taufen. Taufe ist ein sichtbares Zeichen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt gegenüber. Oder die konkrete Nachfolge. Und Nathanael schloss sich Jesus an und folgte Jesus nach. Komm und du wirst sehen. Mehr sogar sehen, als nur Engel auf und ab springen. Du wirst mehr sehen. Du wirst den Menschensohn sehen. In Herrlichkeit. Und du wirst dich so in Jesus verlieben, dass du es nicht mehr lassen kannst. So voll wirst du von Jesus sein. So begeistert. So wie der Philippus, wir haben den Messias gefunden. Paulus sagt nicht, dass ich begriffen habe, ich bin ergriffen. Komm und sieh, guck mal, was hat er erlebt? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Der ist nur zusammengebrochen auf der Straße von Damaskus. Und dann sagt, ich habe es nicht begriffen, aber ich bin ergriffen. Und dann erzählt er, weißt du, dann redet man nicht mehr so großspurig. Ich bin ein Pharisäer von Pharisäern. Ich weiß nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch, ich weiß gar nicht, wo ich war, aber ich war bis im dritten Himmel entrückt und ich sah unaussprechliche Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr geglaubt hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz geglaubt hat. Verstehst du? Da überschlägt sich fast. Weil er Gott gesehen hat. Und das ist das Geheimnis, warum er durch dick und dünn ging, warum ihn niemand aufhalten konnte, warum ihn niemand wegbringen konnte von seinem Jesus. Und nicht nur, weißt du, unterm Baum liegen und meditieren, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Oder fantasieren, Gedanken nachgehen, sich Gedanken machen über Gott und die Welt. Weißt du, es ist mehr, wenn du zu Jesus kommst, als sich nur fromme Gedanken machen oder die Predigt verarbeiten oder durchsprechen, was hat er gepredigt und was war gut und nicht. Weißt du, du wirst selbst ein Teil der Geschichte. Du wirst selbst plötzlich hineingenommen in die ganze Sache Gottes und plötzlich bist du erfasst von der Gnade Gottes, von der Herrlichkeit Gottes und du kannst nicht mehr, bist ein Teil der Gnade Gottes. Nathanael, du wirst Größere sehen als dieses, aber du musst selber kommen. Du wirst selber kommen, Thomas, du musst selber kommen in die Versammlung. Du musst dir Zeit nehmen, um in die Versammlung zu kommen. Ich werde morgen und die nächsten Tage über Gottesdienst sprechen, über die Versammlung, wie wichtig die Versammlung ist. Gott sagt in seinem Wort, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Das ist ganz arg wichtig. Weißt du, 6 Tage kannst du Fehler machen, aber du kommst in die Versammlung, du kannst Gott die Fehler alle anheimstellen. Deshalb ist die Gemeinde, deshalb kannst du sagen, Gott, ich habe in den letzten 6 Tagen so viel Mist gebaut. Aber die ersten Christen kamen am ersten Tag der Woche zusammen. Das ist ein Geheimnis, das war Sonntag. Die kamen am ersten Tag der Woche, bevor die Fehler passierten, bevor die Arbeit passierte, bevor etwas passierte. Sie kamen in die Gegenwart Gottes und dann passierten weniger Fehler. Je mehr du in der Gegenwart Gottes zubringst, deine Zeit, je mehr du mit dem Herrn Jesus wandelst, desto weniger Fehler machst du. Weißt du, da bist du schon geübt. Lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns alles andere vergessen. Vergiss deine Vergangenheit. Du hast eine Zukunft. Du lebst für die Zukunft. Komm und sieh. Nicht, was du jetzt gerade geträumt hast oder was du gerade gedacht hast oder was du gerade verarbeitet hast. Nein, komm und sieh und du wirst Größeres sehen. Ich will was Größeres sehen. Das, was wir bisher gesehen haben, ist nur Klacks. Was sagen die Berliner? Klotzen. Und nicht kleckern. Klotzen. Nein, du solltest staunen. Du solltest ergriffen sein und wir staunten. Da passiert in der Bibel, sie weinten sogar vor Freude. Wie geht das? Ich weiß nicht, wie man das macht, aber du bist ergriffen von Gott. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Lass uns einfach von Jesus erfüllt sein, voll von seinem Heiligen Geist. Vater, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist in diesem Haus. Das ist die Stätte, die du dir erwählt hast. Auch hier dieses Gemeindezentrum, wo wir uns versammeln, wo wir unseren Zehnten abgeben, wo wir uns einbringen, wo wir dir dienen, wo wir dich anbeten, wo wir über dich sprechen, wo wir dich verkündigen, wo wir Menschen einladen und Menschen dienen. Herr, diese Stätte hast du dir erwählt. Und solange du uns Gnade schenkst und diese Stätte erhältst, wir sind dir dankbar und wir werden dir dienen mit gutem Herzen und gutem Gewissen. Herr, wir wollen dich preisen, wir wollen dich anbeten. Halleluja. Begegne uns mehr und mehr und lass uns noch Größeres sehen als dieses. Herr, ich danke dir, dass du uns eine Verheißung gegeben hast. Das, was wir bisher gesehen haben, ist gar nichts in dem Vergleich, was du uns vorbereitet hast, was du uns geben wirst, womit du uns überraschen wirst. Halleluja. Deine Gegenwart überrascht uns von Tag zu Tag mehr und mehr. Ich preise den Namen des Herrn. Jesus, gelobt seist du, gepriesen seist du. Segne unsere Geschwister, die dein Wort gehört haben. Schenke ihnen Gnade, dass sie unter dem Segen Gottes nach Hause gehen und wissen, mir ist der Herr erschienen. Und nicht nur mir, sondern auch Petrus und den Jakobus und all den anderen. Uns ist der Herr erschienen. Sogar 500 Brüdern auf einmal. Das war eine Versammlung. Dort ist Jesus den Menschen begegnet. Herr, wir brauchen solche Begegnungen wieder ganz neu, damit unser Glaube wieder gestärkt ist, damit wir wieder ganz neu motiviert sind, damit wir wieder rausgehen, damit wir unser Zeugnis geben. Und ob Menschen glauben oder nicht, einfach wir versuchen nur das zu bezeugen. Und du wirst die Menschen überzeugen. Du wirst sie dahin bringen, dass sie dich erkennen, den wahren Messias, den Israels, den wahren König Israels, des Volkes Gottes. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus, für heute Abend und für diese Stunde. Amen.